Warum funktionieren manche Angestellte einfach nicht? Provokante Aussage vielleicht. Kann ich deshalb machen, weil ich als Angestellte auch nicht sehr gut funktioniert habe. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungeschminkt und Ehrlich. Heute unser Thema: Warum werden aus fürchterlichen Angestellten oft sehr gute Unternehmerinnen? Wieder eine Frage an mich und die liebe Bea, die hier auch hinter dem Mikro sitzt. Also Bea, schieß
Ich find gerade so goldig, weil du meinst, du warst fürchterliche Angestellte.
mal los. Oh ja, war
Ich
ich.
glaube, ich habe bei meinen ehemaligen Arbeitgeberinnen auch sehr polarisiert. Wenn nämlich keine Entscheidungsträger im Haus waren, standen die Leute im Normalfall bei mir am Teppich und waren sehr froh, dass ich hier dann die Führung übernommen habe und die Entscheidungen getroffen und auch beinhart gesagt habe, sollte sich jemand beschweren, möge zu mir kommen, war meine Idee. Auf der anderen Seite war natürlich so dankbar und gewünscht, das war, wenn es notwendig war, war es halt dann im normalen Alltag mit mir wahrscheinlich nicht so leicht. Weil ich da natürlich dann die Entscheidung meiner Vorgesetzten auch teilweise in Frage gestellt habe, wenn sie mir nicht gefallen haben. Und es ist ganz spannend zu sehen, wenn man das dann ins Leben kann man ja, sagt man so schön, nur rückwirkend verstehen. Und da waren so einige Aha-Erkenntnisse für mich dann dabei, nachdem ich einige Zeit schon Unternehmerin war. Also die Dinge, die, wie gesagt, meine Vorgesetzten wahrscheinlich früher oft zur Verzweiflung gebracht haben, sind andererseits Dinge, die mir als Unternehmerin sehr in die Karten spielen. Nämlich zum Beispiel die Entscheidungsfreudigkeit oder auch die Fähigkeit oder die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und es ist spannend zu sehen, es gibt ja diesen Begriff des Intrapreneurs, der für mich so ein Glühbirnen-Aha-Erlebnis über dem Kopf war, als ich das erste Mal die Definition gehört habe. Also man sagt, Intrapreneure sind Mitarbeiter, die eben über den Tellerrand hinausschauen, Unternehmerpersönlichkeiten sind, den Überblick über das ganze Unternehmen bewahren können und theoretisch auch das Unternehmen selber führen könnten, das auch interimsmäßig manchmal tun. Und wenn man die gut zu führen weiß, dann hat man wundervolle Mitarbeiter. Wenn man das nicht tut oder kann, hat man wundervolle Ex-Mitarbeiter.
Und für Troubles im Alltag.
Genau. Aber du bist ja auch eine ehemalige Intrapreneurin, soweit ich das mitgekriegt habe.
Ja, es ist total lustig. Also, du hast mir den Begriff jetzt, ich sage jetzt einmal, auf den Tisch gelegt. Ich kannte den Begriff vorher nicht. Ja, ich habe nur mein Verhalten einfach reflektiert, weil bei mir hat es. Also meine Angestelltenverhältnisse haben nie länger als 4 Jahre gedauert, weil dann ist immer alles, ja, shit just went sideways. Na, bin einfach, also das war dann einfach, da habe ich das Unternehmen dann so gut gekannt, einfach, dass für mich zum einen keine neuen Herausforderungen mehr waren auf der einen Seite, also wo ich einfach so viel über das Unternehmen gewusst habe, dass quasi jetzt da nichts mehr Spannendes dabei war. Und bei mir war es aber eben auch so, dass ich eben, jo, wenn man in seiner Führungsrolle nicht ganz sicher ist, ich einfach wirklich scheiße zu führen bin. Ja? Also ich kann sehr, sehr gut mit klaren Ansagen, ich kann sehr, sehr gut damit, wo es hingeht, ja, aber ich kann sehr schwer damit, ja, dass man 3 Stunden über irgendeine Kleinigkeit diskutiert, ja. Wo dann keiner die Führung übernimmt, ja, und keiner sagt, wo es lang geht, und dann bin ich im Endeffekt diejenige, die in Teammeetings sitzt und sagt, okay, passt, wir machen jetzt eine Abstimmung, weil die Diskussion dauert mal jetzt schon so lange. Leute, was los? Ja, das kommt halt dann bei Chefinnen im Regelfall nicht so gut an.
Die dann eigentlich das Team führen sollten in der
Eigentlich
Situation.
das Team führen sollten, aber dann irgendwie die Führungsverantwortung doch abgeben. Und ja, wenn sich solche Ereignisse kumulieren, ist es
Geht
nicht so
klarer.
gemütlich. Genau. Ja, also es hat natürlich immer auch der Kontext mitgespielt. Also ich bin jetzt nicht nur wegen einem Teil gegangen, aber es
Ja.
ist natürlich schon ein großer Punkt, ja, dass ich einfach ja, an vielen Stellen dann Ungereimtheiten auch gesehen habe, ja, wo ich dann gemerkt habe, okay, so funktioniert es für mich auch nicht, ja. Ich war jemand, der immer sehr, sehr viel eben Verantwortung gehabt hat, einfach weil ich es zusammengesammelt habe und weil ich einfach in meinen Sachen auch sehr, sehr effizient war, ja. Also das ist eben dadurch, dass ich schon mit Computern aufgewachsen bin und vor Technik zum Beispiel keine Berührungsangst gehabt habe, ja. Mit Excel-Listen, ja, mein Gott, hast mich da vorgesetzt und ich habe Copy gepastet und war in einer halben Stunde fertig und damit war die Kinderliste erledigt, ja. Also das sind halt so Dinge, wo ich einfach halt natürlich einen technischen Vorteil damals schon hatte, ja, und eben auf der anderen Seite dann aber auch eben Dinge bei mir gelandet sind, eben weil ich einfach an gewissen Stellen sehr klar war und gesagt habe, okay, das machen wir hier in meiner Gruppe und das machen wir hier nicht. Und ja, das war einfach sehr spannend, weil damals natürlich war ich viel zu jung, um das alles zu erkennen auch. Also ich bin viel zu sehr in diesem System auch drinnen gesteckt, als das jetzt reflektieren zu können. Das kann ich jetzt sozusagen gute 5 bis 10 Jahre später, kann ich das sozusagen, kann ich da drauf schauen und kann so die Systemik dahinter sehen, was bei mir da damals gelaufen ist. Ja, und deswegen finde ich es total schön, dass es da einen Begriff gibt eben. Weil das beschreibt es nämlich, weil bei mir ist wirklich, also ich bin in dieser Qualitätsmanagement-Rolle im Endeffekt in einem Unternehmen, wäre ich extrem gut eingesetzt, ja, weil es sozusagen ja eine Art Eigenposition ist, ja, also es ist einfach eine ganz eine spezielle Position. Man kann aber eben das Unternehmen dann entwickeln, beziehungsweise es geht darum, auch zu schauen, wo will das Unternehmen hin und auf welche Standards muss man achten. Also das wäre zum Beispiel eine Position, die, glaube ich, für mich zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet wäre, wenn ich jemals wieder in Unternehmen tätig werden wollen würde. So, jetzt haben wir einen sehr schönen Schachzug.
Ein sehr viele würde wollen vielleicht, aber kann ich mir nicht
Ja.
vorstellen.
Na, also es ist mittlerweile, ich bin einfach so unabhängig und ich bin auch so gern Unternehmerin und ich mache meine Sache einfach so gern, dass ich einfach mir das ganz wenig vorstellen könnte, jetzt durch einen Dienstplan zum Beispiel eingeschränkt zu sein, ja, oder an gewissen, ja, Zeit, also an gewisse Zeiten gebunden zu sein, die ich mir jetzt nicht selber ausgesucht habe, zum Beispiel. Ich glaube, das wäre irre schwierig mittlerweile mit mir, ja. Also da müsste ich sehr, sehr, sehr viele Abstriche machen von dem, was ich mir an Freiheiten erarbeitet habe. Und ich glaube, deswegen kommt es für mich kaum in Frage, sage ich jetzt einmal, ja.
Ja, es ist ja total witzig. Es hat mir eine ganz liebe Kollegin aus unserem Kreis gemeint, sie ist nicht mehr hierarchiefähig. Und das war für mich so wie für dich der Intrapreneur so ein, ja, genau, das bin ich, jetzt verstehe ich, ja. Wobei, wenn ich mir das jetzt mit dem Hintergrund der Führungsqualitäten anschaue, meiner ehemaligen Vorgesetzten, es könnte auch sein, dass das weniger an meiner nicht vorhandenen Hierarchiefähigkeit liegt, sondern damals an der Schwäche meiner Führungskräfte. Weil es.
Exakt, und ich glaube nämlich auch, dass das eine Kombination ist. Also entschuldige, dass ich
Nein,
das so
alles gut.
harsch unterbreche. Es ist, ich bin sehr wohl hierarchiefähig, wenn ich ein Einsehen habe für die Hierarchie, wenn es für mich Sinn macht, ja. Und wenn es in einem Kontext stattfindet, der für mich tragbar ist. Und wenn die Persönlichkeit jemand ist, beziehungsweise wenn er die Skills hat, mich auch wirklich zu führen, weil es gibt Leute, die mich ins Boot holen können und die mich quasi für ihre Zwecke auch begeistern können, sage ich jetzt einmal. Ja, also ich würde es mittlerweile nicht mehr als Hierarchieunfähigkeit beschreiben, sondern für mich kommt es total auf die Position an, ja, also Position, auf die Person, ja. Weil wenn die Führungsqualitäten hat und weiß, wie sie mich abholt, ja, dann bin ich sehr wohl sehr gut lenkbar.
Ja, das ist das Spannende. Unsere Hörer haben leider unser Vorgespräch nicht mitgekriegt. Da haben wir uns über Persönlichkeitstypen, über Gruppenstrukturen und über Alpha- und Beta-Typen und so weiter unterhalten. Und da ist mir auch was klar geworden. Und zwar, wenn jemand gut führt, kann ich mich auch wunderbar gut unterordnen. Also
Exakt.
eben das widerspricht eigentlich dem nicht hierarchiefähig zu sein. Also wieder ein Entwicklungsschritt in meinem Mindset. Tada! Es ist, wie gesagt, aber auch spannend zum Beispiel. Vielleicht wollen wir mal kurz darauf eingehen, was für uns gute Führungspersönlichkeiten für Fähigkeiten mitbringen oder für Eigenschaften. Weil für mich ist zum Beispiel auch ganz klar, für mich hat das überhaupt nichts mit Stärke oder Dominanz zu tun, sondern eher mit einem natürlichen Führungsverhalten oder einer natürlichen, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, Stärke? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Also bei mir hat es ganz, ganz, ganz viel mit Kompetenz zu tun. Also wirklich, also im Kindergarten war das zum Beispiel auch Fachkompetenz. Ja, wenn ich gemerkt habe, dass eine Führungsperson weniger Fachkompetenz hat als ich in einem Bereich, dann war sie schon mal innerlich für mich gegessen. Das heißt, sie muss einen Schritt weiter sein als ich. Also das ist einmal eine der Qualitäten, die brauche ich auf alle Fälle für mich. Was das Zweite ist, sie muss Kommunikationsskills haben. Das heißt, sie muss mich auf eine gewisse Art auch ins Boot holen können. Beziehungsweise muss mich, ich sage jetzt einmal, nicht mögen ist das falsche Wort, sondern sie muss mich einfach als Mensch mit einem eigenen Interesse oder mit eigenen Meinungen anerkennen. Also da geht es nicht so viel ums Mögen. Also ich habe mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die ich nicht wirklich gemocht habe, also jetzt nicht im Freundschaftssinne oder auch jetzt in die, aber es hat immer einen gegenseitigen Respekt. Das ist das Wort. Also es geht um einen respektvollen Umgang. Also das ist auf alle Fälle ganz, ganz, ganz wichtig. Was ich in Führungspersönlichkeiten gar nicht mag, ist, wenn sie irgendwie so untergriffig, passiv-aggressiv und solche Sachen. Das kann ich bei Führungspersönlichkeiten gar nicht ab, sondern es geht sehr viel für mich auch um Klarheit eigentlich. Also, dass man eine Richtung vorgibt, dass man Leitlinien vorgibt, in welchem Spielrahmen bewegen wir uns, welchem Rahmen. Also welchen Rahmen habe ich zur Verfügung? Wenn für mich der Rahmen klar abgesteckt ist, dann kann ich nämlich entscheiden, okay, mag ich mitmachen oder mag ich nicht mitmachen. Ja. Und wenn da aber die Grenzen sozusagen nicht klar sind, ja, was darf ich nicht, ja, dann bin ich die Erste, die natürlich hingeht und die Grenzen pokt. Ja. Das ist wie bei jedem kleinen Kind, ja. Wenn ich quasi zum Blumenkübel gehe und die Erde raushol, ja, und dreimal darf ich es und zweimal darf ich es nicht, ja,
Ja,
dann
ganz
habe ich ein
klar.
Problem. Ja, also weil ich dann verwirrt bin und dann nicht weiß, was ist. Das heißt, ich brauche da einfach relativ viel Klarheit und einfach gute Leitlinien, hätte ich jetzt einmal gesagt.
Also was ich bei Führungspersönlichkeiten überhaupt nicht kann, aber das ist meistens eher ein Zeichen von Schwäche dieser, ist ein Dominanzverhalten. Ja, also wenn man glaubt, man muss jetzt dominant auftreten, wenn man ist eine Führungspersönlichkeit. Aber wie du sagst, auch dieses wahrgenommen werden ist für mich ganz, ganz wichtig, eine wertschätzende Kommunikation. Und ich kann sogar von Qualifikationslücken, behaupte oder bezeichne es jetzt mal so, absehen, wenn jemand offen damit umgeht, weil ich weiß, dass man in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Qualifikations Stände hat und einer vielleicht im anderen Bereich besser ist als ich und umgekehrt. Aber wie gesagt, für mich ist dieses Wir, glaube ich, auch ganz wichtig. Also dieses mit einbezogen werden und nicht so dieses ich Chef, du Sklave, ja, sondern dieses, es war auch was mir persönlich wichtiger, als ich Mitarbeiterinnen führen durfte, wenn wirklich, sage ich mal, das Dach gebrannt hat. Dann habe ich mich mitten reingesetzt und wir haben es ausgelöffelt. Und wenn wir dann gesessen sind bis 10 am Abend, dann waren wir es trotzdem gemeinsam, ja. Und wir haben es geschafft, ja. Und auch wenn ein Fehler passiert ist, dann ist uns ein Fehler passiert. Nichts schlimmer ist, wenn dann mit nacktem Finger auf irgendwelche Leute gezeigt werden muss, damit man sein eigenes Gesicht wahrt, ja.
Ja, ich möchte kurz aufs Dominanzthema
Ja.
zurückkommen, weil das sehe ich einfach anders, weil ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, du brauchst Dominanz, um führen zu können.
Ja, es gibt sicher unterschiedliche Formen der Dominanz und eine stößt mir halt auf.
Genau, richtig. Und das ist eben, da würde ich voll gern wissen, woran erkennst du diese Dominanz? Also, ich finde zum Beispiel nicht, dass man laut sein muss. Ja? Ich finde nicht, dass man irgendwas rumbrüllen muss oder so. Das zeigt für mich nämlich auch keine Dominanz. Dominanz ist für mich was ganz, was Ruhiges, was Klares, was eben Leitlinien vermittelt. Also, auch diese. Das ist für mich ist nicht Dominanz sozusagen, ich gehe rein und sage, ich bin der Chef hier. Das ist für mich nicht Dominanz. Ja.
Naja, Ich bin wahrscheinlich aus der Finanzbranche mit 25 Jahren Banken- und Steuerberatung sehr geprägt. Und für mich ist Dominanz bei Führungskräften, also meist ein Zeichen von Schwäche, ich sag's mal so. Ja. Ich habe das dann oft erlebt, wenn sie nämlich nicht mehr argumentieren konnten, dann haben sie bestimmt. Und zwar mit einer Form und einer Wortwahl, wo es mir die Nackenhaare aufstellt.
Ja, gut, aber eben, das ist dann Dessicialschwäche, das ist aber für mich keine Dominanz. Das ist für mich eher Versagen im Sinne von, okay, ich habe keine Argumente mehr und meine, quasi, ich kann nicht überzeugen. Ja. Das hat für mich aber nichts mit Dominanz zu tun. Das hat für mich eher mit ich werde bockig und ich bestimme jetzt zu tun. Ja.
Naja,
Das ist nicht Dominanz für mich.
vielleicht bin ich zu sehr aus der Tierwelt geprägt. Ich hatte schon so Vorgesetzte, die meinten, ich pinkel jetzt an das Tischbein, weil der gehört mir, ne? Jetzt kann es gerade nicht antworten, glaube ich, vor Lachkrampf.
Nein, ich überlege nur gerade, vielleicht definiere ich Dominanz deshalb anders, weil ich es halt selber einfach so hart bin.
Du hast eine natürliche Dominanz. Heute sind wir richtig in einer Therapiesitzung, wir zwei, ne? Willkommen zu unserer
Ich
Selbstreflexion.
möchte es nur verstehen, weil eben für mich klingt das voll anders und du
Ja.
schreibst mir jetzt nämlich auch natürliche Dominanz zu. Ja, auf der anderen Seite
Ja.
sagst du aber, Dominanz geht für dich überhaupt nicht. Und
Naja,
das ist das, was ich nicht zusammenkriege, verstehst? Also
naja,
das sind für mich zwei verschiedene Dinge.
deswegen habe ich ja nachkorrigiert und gesagt, es gibt verschiedene Formen der Dominanz und mit einer kann ich nicht. Ja, ich lerne klar zu formulieren. Vielen Dank an unseren Podcast. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Also das, was man so nach außen hin, diese Chefitätstypen, die halt meinen, sie sind jetzt da der Platzhirsch, ja, und nicht eben führen durch natürliche Dominanz, sondern durch ein auferlegtes, verzweifeltes Versuchen jetzt da das Ruder an sich zu reißen oder an sich zu halten, ne?
Ja, ich glaube, die Dominanz, die du meinst, die hat ganz viel damit mit Unsicherheit, glaube ich, zu tun. Also
Ja,
es gibt
absolut.
Unsicherheiten, die quasi überspielt werden oder die sozusagen dann irgendwie ausgeglichen werden müssen und dann gibt es ein gewisses Verhalten. Das ist aber eben, das ist für mich nicht Dominanz, sondern das ist Unsicherheit
Ja,
kaschieren. Ja.
ja. Wenn man das mal erkannt hat, also die haben ja nur ein Glück, dass sie vor 20 Jahren, als ich ein paar so nette Konsorten in der Bank, im internationalen Bankenbereich erlebt habe, nicht an dem Entwicklungsstand war wie heute, weil hätte die mir wahrscheinlich im Sessel zurücklehnen, würde sie angrinsen, würde sagen, na, was macht dich denn gerade so unsicher?
Exakt, ja, und das ist eben, das ist die Gefahr halt dran, ne? Also das ist, wenn man da selber ruhig bleibt in solchen Situationen, dann spielt sich das Spiel ein bisschen anders. Das hängt es dann erst recht aus, übrigens, im Regelfall. Da wären es dann so richtig grantig.
Ja, natürlich, aber ich provoziere ja auch manchmal ganz gerne. Und das konnte ich auch früher schon. Beziehungsweise habe ich, was ich damals dann schon wusste, festgestellt, dass die zugeschnürten Krawattenträger, die noch Luft schnappen, mit Emotionen nicht klarkommen. Und wenn ich dann meine Emotionen ausgesprochen habe, dann war es wahrscheinlich sowieso erst recht vorbei. Also ich sage, ich war sicherlich kein Genuss für meine Vorgesetzten, auch wenn ich nicht immer so böse war. Ich war auch eine liebe Mitarbeiterin, zeitweise.
Sagen wir mal 30% der Zeit.
Siehst du, Sarah kennt mich schon zu gut.
Na, nein, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich war sicher auch Pain in the Ass, ja. Kann ich mal gut nachvollziehen. Und also gerade auch ich muss auch sagen, dass ich eben vor 15 Jahren sehr wenig, also was heißt sehr wenig, einfach ganz, ganz anders reflektiert war, sage ich jetzt einmal, und solche Sachen überhaupt nicht am Schirm gehabt habe, ja. Das heißt, da sind natürlich auch gewisse Muster mit mir gefahren, ja. Und diese Muster, die haben es natürlich auch nicht leicht gemacht, ja. Und ich würde jetzt ich sage jetzt einmal 24-jährige Sarah auch nicht gern führen wollen, weil das war eine Challenge.
Auch die 24-jährige Bea war da wahrscheinlich nicht sehr angenehm zu führen. Aber wie gesagt, ich find's toll, wenn man dann rückblickt und feststellt, dass eigentlich die Dinge, die man sich vielleicht gar nicht mal als Stärke zugeschrieben hat, eigentlich Stärken sind und auch damals schon waren.
Absolut.
Die haben aber dann später, wenn man Intrapreneure nicht ordentlich führt und einsetzt im Unternehmen, dazu führt, dass man dann selbst Unternehmerin wird. Und genau mit diesen Fähigkeiten, nämlich, würde ich mal sagen, gute oder erfolgreiche Unternehmerin. Ne?
Ja, wo ich eben jetzt als Unternehmerin auch ganz anders drauf blicke, weil ich sage jetzt einmal, wenn du einen Intrapreneur ins Boot holst, ja, und den quasi gut führst, ja, das ist einfach, das ist eine
Geld.
Ressource fürs
Ja.
Unternehmen, das ist ein
Ja.
Hammer, ja. Also das ist,
Ja.
wenn du jemanden hast, der dir hilft, dein Unternehmen zu entwickeln, der da aufzeigt, wo sind Probleme, wo gibt es Thematiken, die Kern bearbeitet, ja. Also
Der
das wäre jetzt
Verantwortung
für
übernimmt.
exakt richtig, der Verantwortung übernimmt, der eigenständig arbeitet, dem du jetzt keinen Plan stricken musst, wo du, ich
Ja.
sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, auch nicht die ganze Zeit nachkontrollieren musst, ist
Ja.
das jetzt erledigt, ja,
Ja.
also zumindest das ist auch so eine Fähigkeit, die ich bei
Ja.
Entrepreneuren sehe, dass sie sehr, sehr selbstständig sind, sehr, sehr
Proaktiv.
verantwortungsbewusst,
Ja.
proaktiv. Das sind alles so Fähigkeiten, die ich jetzt als Unternehmerin einer Mitarbeiter zum Beispiel extrem schätzen
Ja.
würde, ja, und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich sehr, sehr viel lieber auch mit Freelancern arbeite, sage ich jetzt einmal plakativ, weil die ein ganz anderes Mindset mitbringen, weil die wissen, was es heißt, Unternehmer zu sein, ja,
Ja.
und die eben entweder diese Entrepreneur-Position sehr gut einnehmen können, ja, oder einfach wirklich selber so Unternehmer sind, ja, dass sie einfach gut mit dir auf einer Augenhöhe zusammenarbeiten können, ja, und das ist eben, also ich habe das erste Mal, wie ich einen Angestellten gehabt habe, das habe ich wirklich glorreich an die Wand gefahren. Ja, einfach deshalb, weil ich mich da auf Fähigkeiten eines Intrapreneurs verlassen habe, die aber nicht da
Okay.
waren. Ja,
Das ist eher
ich,
Typ Facharbeiter.
genau, richtig. Und das habe ich einfach, also ich meine, ich habe da sehr viele Führungsfehler gemacht, ja, einfach weil ich diese Rollen nicht auseinanderhalten konnte, auch, ja, weil mir das einfach gar nicht bewusst war. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass ich sonst noch viele Sachen verkackt habe an dieser Stelle,
Viel gelernt, ne?
aber genau, viel gelernt. Also es war absolut eines der steilsten Learnings,
Ja.
die es gegeben
Aber
hat, sage ich jetzt mal, aber
wie
ja,
du
gut
sagst,
so.
einen Intrapreneur im Unternehmen zu haben, wenn man dem oder der das Gefühl gibt, mit dabei zu sein, im Boot zu sein, auch wenn es nicht gerade brennt oder notwendig ist, sondern auch im Alltagsleben den wertschätzt, wirklich in der Kommunikation auch und einbindet und eben auch diese Fähigkeiten wertschätzt, dann ist das, so wie jede andere Rolle im Unternehmen, braucht die Facharbeit, das ist mindestens genauso wichtig, ja. Dann ist es aber wirklich ein Geschenk und eine Ressource, die man nicht unterschätzen sollte. Wenn man das halt nicht schafft, sind halt auch nicht so, ich meine, es gibt ja nicht so viele Interpreneure, damit ich es noch über die Zunge kriege. Aber so einen Typ Mensch zu haben, ist natürlich, wie gesagt, toll. Wenn man das verkackt, als unternehmerischer Sicht, als Vorgesetzter, als Chef, ja, dann könnte es halt sein, dass man ihn schnell oder sie schnell nicht mehr hat, weil die einfach sich verwirklichen wollen auch, ja. Und sagen, okay, dann lebe ich meinen Traum und helfe nicht dir, deinen zu verwirklichen, ne?
Ja, absolut.
Coole Sache, oder? Da war mal wieder einiges mit Aha dabei. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit bei unserem Geplänkel dabei zu sein. Und du schaltest auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt ungeschminkt und ehrlich.